Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich werde mit euch darüber sprechen, wie man Bugs in Cryptography Code finden. Ihr habt das bestimmt schon gehört, macht nicht eure eigene Krypto. Heißt, ihr solltet nicht euren eigenen Krypto-Code schreiben, sondern Libraries verwenden, die es schon gibt. Aber diese Bibliotheken, die gibt es nicht einfach. Irgendjemand muss die mal schreiben. Und natürlich, wenn jeder dieselbe Library verwendet, dann sind diese Libraries sehr, sehr verletzlich. Wie können wir sicher sein, dass die funktionieren? Und ihr denkt euch vielleicht, naja, vielleicht muss man sich keine Sorgen machen. Die Leute, die den Code schreiben, das sind vielleicht Leute, die einfach so toll sind. Die machen einfach nie Fehler und die werden da nie Fehler einbauen. Also ich habe jetzt da mal schlechte Nachrichten für euch. Alle Leute machen Fehler. Jeder Mensch macht Fehler. Wer jetzt gelacht hat, der weiß es, dass Bugs sehr subtil sein können. Sie können an Interface entstehen, sie können durch falsche Vorannahmen entstehen. Sie können sich sehr lange verbergen, jahrelang. Also wenn wir unser Vertrauen für den Code steigern wollen, dann haben wir einen Trade-off zwischen Aufwand und dem Vertrauen in den Code. Und zunächst kann man ein bisschen Aufwand spendieren und kriegt sehr viel mehr Vertrauen in den Code. Also wir stellen uns vor, du hast den Code noch nicht mal kompiliert, du hast ihn noch nicht laufen lassen, aber wenn du ihn Code schon mal halt kompiliert hast und schon mal gelaufen hast lassen, vielleicht einen Test-Suite drüber laufen hast lassen, dann hast du schon sehr viel Vertrauen, dass der Code zumindest meistens funktioniert. Aber es gibt aber auch Fälle, wo man vielleicht etwas weitergehen muss. Also nicht immer, aber ich meine, dein eigener Blog muss vielleicht nicht so viel Qualität haben wie der Kernel von deinem Betriebssystem oder der Krypto-Kernel in deiner TLS-Verbindung. Aber in den Fällen, da möchtest du wirklich also auch die letzten Meter an Zutrauen erlangen. Es gibt hier also ein ganzes Ökosystem von Werkzeugen, die dir helfen können auf dieser X-Achse. Und über diese Tools möchte ich heute sprechen. Wir werden also diese X-Achse herunterlaufen und werden den Pfad von zunehmendem Aufwand beschreiten, um mehr und mehr Vertrauen in unseren Code zu gewinnen. Es gibt sehr, sehr viele Werkzeuge und sehr viele Techniken. Ich werde nicht alle vorstellen können. Ich werde mich fokussieren auf die Zusammenhänge zwischen diesen Werkzeugen beschränken und um euch da einfach so ein bisschen zu beschreiben, wie das zusammenhängt. Also wir stellen uns vor, wir haben jetzt eine Encrypt-Funktion geschrieben, die nimmt einen Schlüssel und einen Ziffertext. Wie können wir jetzt da Vertrauen gelingen? Also okay, wir bauen einen Test, wie für jeden anderen Code auch. Also wir haben Input und Output. Wir machen vielleicht einen random Schlüssel oder einen random zufälligen Schlüssel und zufälligen Ziffertext und verschlüsseln es, entschlüsseln und schauen, ob das gleiche rauskommt. Und wenn es eine andere Implementierung gibt mit einer anderen Library, dann kann man die dagegen laufen lassen und schauen, ob das Ergebnis identisch ist. Also das ist schon ganz schön weit. Dann haben wir jetzt von null Vertrauen auf ziemlich Vertrauen gesprungen. Aber es ist so, dass der Inputraum für diese Funktion ist sehr, sehr, sehr groß. Also wenn man einen signifikanten Raum hier abdecken könnte mit den Tests, dann könnte das auch ein Angreifer tun. Also man kann nie diesen ganzen Raum abdecken bei Design. Und da brauchen wir also etwas weiter, müssen wir da gehen und müssen nicht mehr zufällige Tests machen, sondern schlaue Tests. Das ist kein Terminus technicus, sondern das verwende ich einfach nur, um darüber zu reden, wie man Eingabewerte so wählen kann, dass man auch die Corner Cases findet. Also das Erste, was ein Angreifer tun könnte, wäre, er kann sich andere Libraries anschauen, was die für Fehler haben und gucken, ob dieselben Fehler bei uns auch auftreten. Und natürlich können wir genau das Gleiche tun. Also dies hier ist ein Repository namens Witchproof. Das hat Testvektoren für verschiedene kryptografische Algorithmen, die also Bugs in anderen Bibliotheken aufgedeckt haben oder die so jedenfalls designed sind, dass sie eben Corner Cases ansprechen. Also das kriegt da kriegt man schon eine ganze Menge Corner Cases damit abgedeckt. Das andere, was man tun kann, ist, wir können Fuzzing verwenden. Das ist so ein ganzes Feld für sich, aber also das versucht, die Inputs so zu wählen, dass man Edge Cases findet. Also zum Beispiel Coverage Guided Fuzzing, das ist so, dass man das so steuert, dass jede Codezeile auch wirklich mal angefahren wird. Also hier haben wir zum Beispiel eine Verzweigung, die meistens früh abzweigt. Also die meistens spät abzweigt und der erste Branch ist so nur ab und zu und den würde man schwer erfinden. Und mit einem gewissen Input kann man das dann aber doch finden. Also es ist schon gut, aber volle Coverage, volle Abdeckung heißt noch nicht, dass wir alle logischen Abdeckungen auch wirklich abgedeckt haben. Speziell bei kryptografischem Code, weil uns geht es zum Beispiel darum, dass wir Timing-Attacken auch nicht fahren können. Also, dass Informationen über Timing auch rausgefiltert werden kann. Also, oft hat mir dann Code, der so ausschaut, dieser Code hat keine Fallunterscheidungen. Es ist einfach so, dass dieselbe Berechnung stattfindet für alle Fälle. Und wir holen uns dann einfach das richtige Resultat raus. Und das ist jetzt hier gut, weil das Timing immer das gleiche ist, aber wir sehen jetzt irgendwie nicht mehr diese Fallunterscheidung. Das heißt, wir können jetzt nicht mehr sehr schlau unsere Testvektoren generieren. Um das jetzt zu machen, müssen wir weg von spezifischen Inputs und die Logik des Programmes, die gesamte Logik des Programmes irgendwie angucken durch etwas, was man statische Analyse nennt. Also statische Analyse ist ein ziemlich breiter Term. Also das heißt, man analysiert das Programm und die gesamte Logik, ohne das als Blackbox anzugucken. Die einfachste Analyse wäre ein Type-System. Und
bei Type-System-Checks, da gibt man irgendwie einen String in eine Funktion rein, aber der Compiler kann dann einfach das rausfiltern, man sieht hier zum Beispiel, hier gibt es wieder das Beispiel, das ich gerade erzählt habe, wenn ich hier einen Integer bzw. einen String reingebe, dann funktioniert es nicht und für Kryptographie kann man hier natürlich Erweiterungen definieren, dass man irgendwie geheime Integer hat oder nicht geheime Integer hat und da gibt es auch Tools für, die das machen. Aber man kann tatsächlich mit statischer Analyse etwas Besseres machen. Man kann tatsächlich übliche Bugs irgendwie finden, zum Beispiel in C-Code Bugs und Integer Overflows, sowas zum Beispiel, und Undefined Behavior kann man einfach finden. Und da gibt es einfach Tools, die da einfach durchlaufen und halt nach diesen Standardproblemen einfach mal suchen. Hier zum Beispiel gucken wir uns das 10. Element von diesem Array an, das hat aber nur 3 Elemente. Also, wenn man jetzt Rust benutzt, dann hat man hier den Borrow-Checker schon mal benutzt, der ist im Compiler mit eingebaut. Das ist ein weiteres Beispiel von statischer Analyse, wo der Borrow-Checker, der geht durch den Code und guckt sich an, dass zu allen Zeitpunkten es immer nur eine Referenz auf eine Variable gibt. Der einzige Unterschied dazwischen diesem Check und den anderen Checks für C ist, und der einzige Unterschied ist, in Rust ist einfach in den Compiler eingebaut. Aber natürlich, das funktioniert nur dann, wenn man Rust benutzt. Und wegen den Spezialitäten meines Jobs schraube ich Code für einen spezifischen Professor mit eigenen Instruktionen. Und darum habe ich halt dann auch keinen Compiler, gar keinen. Ich keinen Rust-Compiler, keinen C-Compiler. Ich kann das alles nicht benutzen. Ich muss meinen eigenen Compiler hier schreiben. Und hier haben wir jetzt so ein paar interessante Regeln, spezifische Regeln, wo es um Binaries von diesem Prozessor in Instructions kompiliert. Und da habe ich dann Tools geschrieben, die dann sich diese ganzen Instruktionen einmal angucken und gucken, dass das funktioniert. Wir können aber interessantere Sachen machen. Zum Beispiel, eines der interessanteren Dinge, die man mit statischer Analyse machen kann, mit Kryptographie. Da kann man sich den Informationsfluss angucken und zum Beispiel, welche Werte von geheimen Werten abhängen. Hier zum Beispiel K und D sind hier jetzt irgendwie geheim und M und R sind das nicht. Und wir können jetzt angucken und uns die ganzen, das Programm angucken und gucken, welche Werte tatsächlich von den geheimen Werten abhängen. Man kann sich vorstellen, das ist interessant, wo der Angreifer vielleicht den Speicher lesen kann, nachdem man von der Funktion zurückkommt. Und da muss man dann irgendwie den Speicher noch aufräumen, wenn man aus der Funktion rauskommt. Ein anderes Beispiel ist, dass man das Timing von dem Programm nicht abhängig von diesen Secrets hat. Also habe ich da zum Beispiel diesen Check geschrieben für genau diesen spezifischen Prozessor, den wir da haben. Und das ist einfach ein Python-Skript, das nimmt die Binary und ich sage dem, welche Subroutine soll es angucken und welche sind eigentlich geheim, welche Werte. Und dann baut das so einen Graph, wie ich jetzt eben gezeigt habe und stellt dann fest, dass halt nichts von dem Timing davon abhängt, wie diese geheimen Werte sind. Das, was man sich hier merken muss, ist, statische Analyse ist nicht Magie, sondern das ist einfach nur Code, der sich Code anguckt. Man kann das selber bauen, man kann diese fertigen Tools benutzen, man braucht aber nichts wirklich Spezielles, das kann man einfach machen. Man kann sich aber jetzt auch überlegen, was ist, wenn da ein Fehler in dem Checker ist? Ich habe jetzt gerade erzählt, ich habe das gerade, aber was ist, wenn ich das einfach falsch gemacht habe? Ich habe irgendwie nur eine Instruktion übersehen, die auch vom Timing abhält und das fehlt dann einfach in diesem Checker. Und das ist die Sorte Frage, wo wir dann jetzt zum nächsten Schritt gehen, wo wir den nächsten höheren Schritt dann irgendwie gehen. Und das sind dann formale Methoden. Formale Methoden ist ein Überthema und da gibt es mehrere Techniken drunter und vor allem kommt das von vielen Mathematikern. Das generelle Pattern hier ist, dass ein Computer überprüft, dass eine Logikaussage von irgendwelchen Grundannahmen ausgeht und das Tool hat eine Idee, wie eine logische Annahme funktioniert und hat da dann Axiome und zieht dann eine Linie von dem Statement, das wir haben wollen, zurück zu diesen Basisaxiomen, die wir eigentlich brauchen. Es ist nicht unmöglich, dass diese Tools auch Fehler haben. Da kann es irgendwie sein, dass es in der Logikkette irgendwie einen Fehler gibt, aber die Fehler, die da sind, die sind super weit, weit weg, die man irgendwie im Code haben könnte. Es passiert aber super, super selten in Praxis, dass man einen Fehler in dem Checker hat, der dann tatsächlich auch einen Fehler in dem Code erfügt. Genau, und man will halt eigentlich auch möglichst wenig Code haben, der da das Checking macht, um da wenig Trust zu haben. Ein Beispiel dafür ist ein Satzsolver. Das ist einfach dann ein System von binären Gleichungen und das versucht dann ein Assignment von den Variablen zu finden, wo dann die ganzen Variablen wahr sind. Der Unterschied zwischen Satzsolver und SMT-Solvers ist, dass die SMT-Solver auch noch andere Variablen haben können, zum Beispiel Integer oder Arrays oder ganze Zahlen.
Allgemein ist es also ein bisschen komplex, mit diesen Solvern direkt zu reden. Es ist nicht ganz klar, wie man Code in so einen Solver übersetzt. Das heißt, wenn man einen besonderen Teil deines Codes verifizieren möchte, dann muss man das übersetzen und dann hat man einen extra Code, der das in den Solver umbaut. Hier sieht man zum Beispiel einen Model-Checker für C-Bounce-Checks von dem MLChem-Native-Projekt. Hier sieht man, dass jede Zeile einen Teil des Vertrags der Funktion mit dem Caller angibt und sagt quasi die Erwartungen, die die Funktion an ihren Caller hat. Zum Beispiel, dass es bestimmte Maximalwerte gibt und als Ergebnis garantiert ist, dass es nur Dinge in dem Array modifiziert und wie die in welchen Bereichen die Variablen am Ende sein werden. Man kann auch noch weitermachen. Man kann zum Beispiel Daphne benutzen. Das ist eine Beweissprache, die ist extra dafür designt, dass man damit formale Verifikation machen kann. Hier sieht man zum Beispiel eine Funktion, wo nicht nur wo nicht nur geschaut wird, was für Speicher zugegriffen wird, sondern es wird auch noch gesagt, was tatsächlich zurückgegeben wird. Also in dem Fall, dass das Maximum ein Teil der Inputliste ist und dass es tatsächlich auch das maximale Element ist. Das heißt, es ist tatsächlich eine komplette Verifikation. Die Spezifikation sagt komplett, was diese Funktion macht. Und dann wird das komplett automatisch gelöst. Und das ist ganz cool, weil es gibt beliebig viele Inputs für diese Funktion und trotzdem können wir innerhalb von ein paar Sekunden sagen, dass die Funktion immer korrekt ist. Jedenfalls nach dieser Spezifikation. Das ist sehr, sehr mächtig für Kryptographie, weil wir dort einen sehr großen Input-Space haben. Und so können wir herausfinden, dass es immer korrekt ist, egal was das Input ist. Das ist hier eine kleine Grafik, wie man daran arbeitet, wenn man so einen SMT-Solver benutzt. Man schreibt ein bisschen Code, man schreibt eine Spezifikation. Das wird in eine Gleichung übersetzt von einem Tool. Der Solver schaut sich das an und versucht, diese Gleichung zu lösen. Und dann sagt er, dass die Spezifikation erfüllt ist oder nicht. Und manchmal, und wenn es sagt, dass es der korrekt ist, dann sagt es dir das. Und wenn es sagt, dass es nicht korrekt ist, dann können die meisten Tools sogar auch noch ein Gegenbeispiel ausgeben. Und dann sagt es dir, wenn x so und so ist und y so und so ist, dann geht das nicht.
Also die unter euch, die also sich Computer Science Classes zugefügt haben, die sagen, das ist doch hier NP-complete, das was das Problem. Es gibt keinen effizienten Algorithmus, der irgendwie das hier in endlicher Zeit beantwortet. Also wie funktioniert das hier eigentlich? Also die Antwort ist, naja, diese Solver, die sind auch einfach smart, aber und die schaffen das schon meistens, aber es gibt hier auch einen dritten Fall und der geht einfach, es gibt ein Timeout und dann weiß man halt nicht, ob es ja oder nein ist. Vielleicht ist der Code falsch, aber das Gegenbeispiel wurde nicht gefunden oder der Code funktioniert, aber der Solver konnte das nicht beweisen. In dem Fall geht man zurück und gibt da ein paar Hinweise, um dann den Beweis in eine bestimmte Richtung zu führen und schaut, ob dann vielleicht der Timeout immer noch auftritt oder es besser wird. Und das kann man dann so ein bisschen iterieren. Also, dieses Zitat stammt aus dem Projekt Everest, ein sehr großes Projekt, also ein 10 Jahre langes Projekt, um TLS und F-Star zu machen. Und also ich zitiere, fasse zusammen, der große Vorteil dieser Automatisierung ist einfach die Scale. Man hat einfach eine Menge Beweise und kann da viel Testing laufen lassen. Aber der Nachteil ist, man wusste nicht immer, ob der Solver auch zu einem Ergebnis kommt. Manchmal gibt es auch Instabilitäten, wenn man nur kleine Dinge im Code ändern oder eine neue Version von dem Solver einfügt, dann wurden die Beweise nicht mehr zu Ende geführt, sondern es lief in Timeouts und man konnte nicht so rausfinden, was man jetzt ändern muss, damit man den Solver auf den richtigen Pfad führt, weil man einfach nicht weiß, was der Solver so macht und wann. Das ist halt wirklich, da sitzen halt diese SMT-Solver. Sie sind sehr, sehr, sehr mächtig und können ohne menschliches Zutun die Beweise führen. Aber um dann diese Macht wirklich zu benutzen, muss man den Solver halt einfach auch dann laufen lassen. Und der macht dann die Entscheidung und man hat nicht sehr viel Kontrolle darüber, in welche Richtung es geht. Und damit kommen wir also zu Beweisassistenten, die quasi auf der anderen Seite dieses Trade-offs sitzen. Also diese Beweisassistenten, da ist es so, dass man sehr viel mehr Einfluss auf den Beweis hat. Man sagt dem Beweiser, welchen Schritt der machen soll und in welche Richtung es gehen soll. Das heißt, es wird dann länger dauern, um den Beweis zu führen, aber man hat sehr viel feinfühligere Kontrolle. Also es gibt auch eine theoretische Unterschiede zwischen SMT-Solvern und diesen Beweisassistenten. Die SMT-Solver, die haben ihre Basis in Gleichungen und Formeln. Diese Beweisassistenten, die haben mehr Mengentheorie und Typentheorie. Also das sind eigentlich nur so tolle Type-Checker, wenn man das will, glorifizierte Type-Checker. Aber es fühlt sich einfach anders an. Es gibt ein interaktives Element, wenn man mit diesen Beweisassistenten arbeitet. Das hier ist ein Screenshot von Rock, einem dieser Beweisassistenten. Und es geht nur darum, was ich sagen will. Links ist unser Input. Und auf der rechten Seite ist dann das, was der Beweisassistent uns zurückerzählt. Also der erzählt uns quasi, wo unser Beweis gerade steht. Und wenn wir also hier mehr Dinge eingeben, verändert sich auf der rechten Seite der Zustand des Beweises, bis wir dann schließlich unser Ziel erreichen. Und da kann man also sehr viel mehr machen, vor allem wenn man weiß, wo der Beweis gerade steht und wenn einem dieser Beweisassistent eben gerade auch sagt, wo man steht. Das ist jetzt nicht Null-Automatisierung. Ja? Also, was ich am Ende geschrieben habe, das ist ein Linear-Algebra-Löser. Und das heißt im Prinzip, mach alles, was du kannst und mach es einfach für mich. Ja? Also auch hier gibt es keine klare Linie zwischen Systemen, wo man alles aus der Hand gibt und welchen, wo man hier mehr Kontrolle hat. Also zum Beispiel F-Star, wo ich drüber gesprochen habe früher, der hat auch einen interaktiven Modus. Aber trotzdem ist er mehr auf der SMT-Seite der Dinge. Es gibt keine klare Grenze. Es gibt mehr so Fokus für verschiedene Fokus für verschiedene Tools. Am Ende des Tages, also ob man sich so oder so entscheidet, hängt einfach davon ab, von der Art von Problemen, das man lösen muss und wie man persönlich das am liebsten formuliert. Generell ist es gut, Automatisierung zu benutzen, wenn man sehr, sehr viele Beweise führen muss. Aber wenn man viele einfache Beweise hat, aber wenn man sehr komplexe Beweise hat, dann, also manchmal ist es so, dass sehr komplizierte Mathematik da drin ist und dann ist ein interaktives Tool unter Umständen besser. Also zum Beispiel das Vier-Farben-Theorem, das lässt sich besser interaktiv der Beweis führen als über so einen vollautomatisierten Solver wie SMT. Also ein konkretes Beispiel dafür, wie man da vorgehen kann, entweder vollautomatisiert oder interaktiv. Nehmen wir mal an, man möchte hier Code beweisen, der modulare Arithmetik macht. Und wir haben die Spezifizierung in lila und die Formel in blau. Und wir sagen, dass für alle Inputs a mal b modulo eine Zahl zurückgegeben wird. Und für einen unterschiedlichen Modulus würden wir einen neuen Code schreiben, weil der Code halt sehr spezialisiert und optimiert ist. Und dann macht man halt einen neuen Beweis für eine neue Spezifizierung auch, für eine neue Maschinenarchitektur, zum Beispiel 64 versus 32-Bit-Maschine, würde man nochmal einen neuen Code schreiben. Und das könnte man sowohl mit interaktiven als auch mit automatisierten Tools machen. Aber ich würde denken, dass man sowas mit automatisierten Beweislösern besser hinkriegt, weil das ist nicht sehr komplex. Ja. Aber man kann natürlich auch das ganz anders angehen. Man könnte zum Beispiel ein Stück Code schreiben, die diese ganzen Routinen erzeugt, den Code erzeugt. Und als Input hat die Target-Architektur und ein Template von Code und dann dieses Template halt optimiert. Und das ruft man mit verschiedenen Argumenten auf, um dann diese Multiplizierungsfunktion auszuspucken sozusagen. Jetzt ist der Beweis sehr viel komplizierter, aber dafür ist dann der Beweis am Ende viel mächtiger. Und heißt, wir müssen nicht die einzelnen Multiplizierungsfunktionen beweisen, sondern wir müssen den Code halt beweisen, der die ganzen Outputs hier erzeugt, also den Code erzeugt. Dieses Beispiel ist jetzt nicht ganz künstlich gewählt, also so funktioniert mein Projekt Fiat-Kryptographie, was ich lange Jahre betreut habe. Und wir könnten das vielleicht mit mehr automatisierten Servern erschlagen haben. Wir hätten vielleicht Rock verwenden können, aber ich fand es irgendwie günstiger, hier einen interaktiven Solver zu verwenden. Es ist einfach nett, wenn quasi ein Solver einem zur Seite steht und immer überprüft, ob man die richtigen Schritte gemacht hat und ob man nicht irgendwas ausgelassen hat.
Also, jetzt gerade haben wir über Code geredet, aber ich möchte jetzt nochmal einen Punkt machen. All diese Techniken können auch über und unter dem Code benutzt werden. Man kann das also auf Hardware benutzen, um einfach zu gucken, dass der Prozessor die Instruktionen richtig implementiert. Man kann das für Algorithmen benutzen, damit zum Beispiel die Signaturen oder die Verschlüsselungsverfahren besondere formelle Eigenschaften hat. Und man kann das an einem noch höheren Level benutzen, zum Beispiel von Protokollen, wo man dann gucken kann, dass die ganzen Signatur- und Verschlüsselungsverfahren richtig zusammengesteckt hat, damit das alles richtig funktioniert. Beispiel, es gibt das Signal. Die haben jetzt letztens das Sparse Postponed Ratchet angefangen und die verifizieren das mit einem dieser Tools. Und zwar insbesondere der Code, den die haben, der Code ist tatsächlich gegen die Bibliothek Libcrux verifiziert. Wenn man sich eine Sache merken will, dann dieses viel Aufwand, viel Qualitätsassurance sind super oft für Kryptographie-Code anzutreffen. Ein Beispiel, die ich schon gesagt habe, Signal, OpenSSL und OpenSSH und Komponenten davon wurden auf jeden Fall von diesen super weit auf der X-Achse verschobenen Dingen, werden die schon benutzt, werden hier Chromium-basierte Browser benutzt, die TLS-Bibliothek davon, heißt Boring SSL. Und die versuchen größere Teile des Codes aus einem Projekt, an dem ich gearbeitet habe. Und bei Firefox, da gibt es HackleStar. Das ist auch eine verifizierte Library für elliptische Kurven. Und Cloud-Plattformen benutzen das auch. Die benutzen verschiedene Komponenten mit formellen Methoden. Und so benutzt das vielleicht sogar in euren eigenen Projekten, ohne überhaupt darüber nachzudenken. Zum Beispiel die Go-Standard-Library, Python oder SIG, die in Rust, die Popular- oder die Standard-Libertheken für Kryptographie sind größtenteils auch schon formell verifiziert, zumindest in Teilen. Das Ganze ist schon eigentlich überall und das ist für mich super überraschend, weil wenn ich da angefangen habe vor 10 Jahren, dann waren formelle Methoden, war ziemlich in der Nische und das war eigentlich nicht so der Fall, wie das jetzt ist. Und ich glaube, es war gut für die Sicherheitseigenschaften von diesen Tools, dass die formellen Methoden jetzt dann deutliche, bessere Performance und Usability einfach auch haben. Deutlich mehr, als ich damit angefangen habe. Ich hoffe, das war eine hilfreiche Story für euch, dass so eine Gruppe von Programmierern, Kryptografen und Mathematikern zusammengekommen ist und super viel Aufwand gemacht haben, dass wir alle das Internet wahrnehmen können und halt auch Nachrichten austauschen können mit weniger Risiko. Ich komme jetzt zum Ende. Aber ich hoffe, dass ihr alle euch ein bisschen mehr fühlt, dass ihr diese Tools auch benutzen könnt und dass ihr Fuzzing benutzen wollt für eine Library, die ihr benutzt. Oder dass man einfach die Annahmen von euren Kollegen vielleicht einfach durch den SMT läuft. Oder dass ihr euch einfach ein bisschen sicherer fühlt mit den Bibliotheken und Tools, die ihr da so benutzt. Vielen Dank.
Thanks a lot, Jade, for this amazing talk.
Danke, Jade, für diesen schönen Talk. Es gibt jetzt Zeit für Fragen. Wenn ihr den Stream zuhört, könnt ihr Fragen auf Matrix stellen, in dem Hall Zero Channel oder in dem IRC Channel auf Hackend. Unsere erste Frage kommt von Mikrofon 1. Danke für den nützlichen Talk. Ich habe eine sehr kurze Frage über den Algorithmus, den man verifizieren kann. Da hattest du EDSA auf dem der Präsentation. Habe ich da verstanden, dass die EDDSA nicht verifiziert wird?
Es waren nur Beispiele. Es gibt viel mehr Algorithmen, als sie hier auf den Slide gepasst haben. Also es gibt ECDSL, das beweisbar ist.
Aber es gibt Diskussionen, dass EDDSA hier Vorteile hat gegenüber ECDSA. Aber ja.
Ja, ich glaube, das ist eine längere Diskussion hier.
Yes, there's a question from the internet. Eine Frage aus dem Internet. My theoretical computer science remembering is that aus theoretischer Informatik weiß ich, dass Beweise zu einem heutigen Problem reduzieren. Wie wahrscheinlich ist es, dass hier False Positives oder False Negatives produziert werden?
Ja, also das hat mit dem Timeout zu tun, von dem ich geredet habe. Also SMT-Server können immer timeouten und da ist das ist halt das Halteproblem, nicht wahr? Man kann keinen SMT-Server bauen, der keinen Timeout hat. Aber sie geben zumindest keine falschen Antworten. Sie laufen halt einfach weiter, ne? Und dann muss man halt sie abbrechen und mehr Hints geben, mehr Hinweise geben.
Ja, hi.
Hi. Danke für den schönen Vortrag und für den Code am Anfang. Für welchen Prozessor war der Code am Anfang?
Das war für die OpenType Big Number Co-Prozessor.
Hast du da einen Compiler für geschrieben, statt das in dein Checker-Skript reingetan hast?
Ja, also ich hätte schon Compiler schreiben können, aber das wäre sehr viel mehr Arbeit gewesen, als Checker-Skripten zu schreiben. Und dann hätte ich natürlich die Tools mit dem Compiler integrieren müssen. Es war einfach einfacher, das in Python zu schreiben. Next question, microphone number 6,
please. Yes, thank you for the talk. Danke für den Talk. Ich würde gerne die Meinung von dir wissen. Wie sieht es aus mit Liquid Haskell? Die haben versucht, dass solche Kapabilitäten in eine Programmiersprache zu bringen, wo man die Funktionen nur schreiben kann, indem man die Typen refined. Sollten wir in diese Richtung gehen, wo wir unsere Programmiersprachen haben, wo wir unsere Sachen rein injecten wollen?
Also wenn ich die Frage richtig verstehe, dann geht es darum, ob ich mir vorstelle, dass wir in der Zukunft kryptografischen Code eher schreiben in Framework, die mehr Annotierungen haben. Also ich denke, es würde schon Sinn machen. Für mich macht das Sinn, also vor allem mit diesen statischen Checkern. Ich hatte jetzt nicht Zeit, um das wirklich zu behandeln, aber viele von diesen interaktiven Provern, da schreibt man den Code zusammen mit dem Beweis. Das ist einfach sehr mächtig, weil man dann eine sehr klare Idee davon hat, was der Code macht, während man den Beweis entwickelt auch. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch öfter jetzt in Zukunft so ist, dass man eben Code und den Beweis gleichzeitig schreiben und gekoppelt schreibt.
Was waren die interessantesten Bugs, als du versucht hast, falschen Code zu beweisen?
Also da war ein Beispiel, da war nicht so wirklich ein Bug, aber der Grund, warum der Autor des Codes dachte, dass es richtig war, nicht richtig. Ich wollte was beweisen, dass was funktioniert. Und ich habe diejenigen gefragt, warum sind hier eine Modulo-Reduktion, aber das sollten zwei Subtraktionen sein und es gab aber nur eine. Und der Autor des Codes hat dann gedacht, ja, aus einigen Gründen hat er dann da irgendwas rausgestrichen und das gilt dann schon. Und das habe ich dann schon mal einfach nachgerechnet und dann habe ich ein Gegenbeispiel gefunden. Und es stellt sich heraus, dass der Code hat funktioniert und braucht die zweite Kondition nicht, aber aus einem ganz anderen Grund, als der Autor dachte. Und für Modulo hatte das nicht funktioniert. Und es war richtig, aber halt nur so zufällig.
Okay, next question, microphone number three, please.
Hallo, danke für den Talk. Du hast OpenSSH gezeigt, welches anscheinend formale Verifikation benutzt hat. OpenSSH hatte aber auch so eine Regression, die nicht aufgefallen war, weil irgendwelche syscalls nicht von der Framework gefangen worden sind.
Also als ich diese Tools gezeigt habe, also dass sie haben alle so einzelne Komponenten, wo die formell verifiziert sind, aber es gibt nicht alle Funktionen, also, Funktionen überprüft und es gibt bei den wenigsten Projekten ist das wirklich komplett Ende zu Ende verifiziert. Das ist noch super aktive Forschung, wie man das macht in so einer großen Scale einfach. Und da sind super viele Komponenten, die ja ineinander greifen. Und die schwierigsten Stellen, die sind einfach formell verifiziert bei diesen Tools. Und die Slide war, da ist Formal Verification drin und nicht vollständig.
Hi,
danke für den Talk. Ich finde es gut zu hören, dass diese Tools nutzbar sind heute. Ich habe da eine Kryptobibliothek, die keine formale Verifikation benutzt. Implementiert in C und Assembly für verschiedene Architekturen. Kannst du mir sagen, mit was für einem Tool ich da vielleicht anfangen könnte?
Also ich denke, wenn du mit C und Assembler arbeitest und sowas wie den C-Bounded Model Checker zu benutzen, CBMC, das wäre vielleicht ein guter Anfang. Und ansonsten, Fuzzing funktioniert, Bibliotheken sind bestimmt super, die sind super mächtig auch. Und das ist ein bisschen einfacher und das kriegt man relativ easy hin und das hilft dann auch schon auf den super viel. Und ich glaube, das ist das, was ich vorschlagen würde.
Dankeschön. Wenn ich jetzt die letzten Zyklen von Performance rauskriegen möchte, wie würde ich jetzt die Äquivalenz versuchen zu beweisen?
Also das ist was, was SMT-Server eigentlich ziemlich gut können, wo man sagen will, ich habe hier diese optimisierte Variante und ich möchte beweisen, das macht das Gleiche wie das andere. Je nachdem, wie kompliziert die Optimierung ist, kann man das in den Solver werfen und dann macht der Solver das in den meisten Fällen einfach. Aber auch bei ziemlich signifikanter Optimierung geht das meistens, kann die Evidenz dann irgendwie hin.
Danke.
Yes, there is a further question online.
Yes, so the background is the flag
perspective. Der Hintergrund kommt von einer Capture the Flag Frage. Solche Solvers können Programme stark verbessern. Brauchen diese Solver eine lange Zeit, um zu laufen?
Das ist eine total interessante Frage, ob das jetzt ähnlich ist zu testen in anderen Sprachen.
Weil manchmal dauert es lange, wenn sie irgendeine besondere Challenge löst.
Also eigentlich, ja, kann man schon vergleichen. Das ist schon, man sagt, ja, das ist irgendwie, ich glaube, das ist irgendwie wahr. Und dann gebe ich das an den Solver und der manchmal, weil vielleicht funktioniert das einfach. Der Solver sagt, ja, funktioniert und dann muss man nicht mehr darüber nachdenken. Und wenn ich da darüber nachdenke, wie man diese Beweise schreibt und manchmal, wenn ich so diese Beweise schreibe, dann denke ich darüber nach und wenn ich dann LIA mache und das nicht funktioniert und dann versuche ich das nochmal oder versuche ich das nochmal und ich macht das immer einfacher und dann probiere ich immer wieder aus, ob LIA funktioniert und wenn das noch nicht funktioniert. Und bei den, dann, ja, das ist eine witzige Analogie doch.
One more question from the chat? No, there is not.
Gibt es noch eine Frage aus dem Chat? Nein, gibt es nicht.
Ja, das war die deutsche Übersetzung von How to Minimize Bugs in Cryptography.